Europalava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Europalava, dem Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel. Wir behandeln Hörspiele aus dem Hause Europa zwischen 1965 und 82, also der Phase, in der vorrangig Hörspiele auf LP produziert wurden. Wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir uns heute den Karl-May-Hörspielen von Europa widmen, und zwar den frühen Hörspielen. Als Überblick, auf dem Miller-Label Europa sind in den Jahren 1968 bis 1977 insgesamt 29 Hörspiele veröffentlicht worden, die auf den Büchern des deutschen Autors Karl-May beruhen. In der heutigen Folge werden wir uns den Hörspielen widmen, die unter Konrad Halver und Peter Volken entstanden sind. Dies sind immerhin schon 12 Stück, also recht viel Material für eine einzelne Folge. Wir werden in loser Folge auch Beiträge zu den anderen Hörspielen nach Karl May auf Europa, also sprich von Dagmar von Komin und Heike Dine Körting liefern und irgendwann wohl auch einzelne Produktionen. Aber jetzt erstmal der Start. Wer zu dem Thema mehr erfahren möchte, kann sich auch auf der Homepage claudiusbrack.de in Kolumne 9 informieren und sich auch einen Überblick verschaffen zu den Einzelkommentaren jeweils unter den einzelnen Hörspielen zu Karl May. Karl Friedrich May wurde am 25.02.1842 in Ernsthal, Königreich Sachsen, geboren und wuchs unter ärmlichsten Verhältnissen in einer Weberfamilie auf, in einer kinderreichen Familie, in der es wirklich nichts zu essen gab. Die lebten von der Hand in den Mund. Trotz ständigen Mangels an Geld erreichte es May, ein Studium in einem Lehrerseminar anzutreten. Aufgrund mehrerer Diebstähle und anschließender Inhaftierung war bei der Abschluss seiner Ausbildung im Grunde passé. Und als unfertiger Student sozusagen verdiente er sich fortan seinen Lebensunterhalt als Privatlehrer. Es folgten noch weitere Diebstähle und auch Inhaftierungen. Letztendlich landete er zweimal für je 3 Jahre im Zuchthaus. Und in einem dieser langen Aufenthalte hatte er Zugang zur Gefängnisbibliothek und bildete sich darin fort, vor allen Dingen auch in Reiseliteratur, und entwickelte dann auch die Idee, als Schriftsteller tätig zu werden. Nach der letzten Haftstrafe, das war 1878, war er als Verleger tätig, und zwar fest angestellt und dann ab 1878 freier Schriftsteller, und lieferte dann an mehrere Verlage regelmäßig Beiträge ab. Und bis zu seinem Tode waren das über 100 Erzählungen in Fortsetzungen, die halt in Zeitschriften als sogenannte Korportageromane veröffentlicht wurden. Und die Wende kam 1891, als ihm ein Verleger anbot, diese verstreuten Erzählungen in verschiedensten Zeitschriften zu sammeln und überarbeitet nochmal in Buchform herauszubringen. Dieser Durchbruch spiegelte sich eben dann in einem enormen Verkaufserfolg wider. Er wurde zum häufigsten und meistgefragten deutschen Schriftsteller. Die weltweite Auflage seiner Werke wird heute so auf 200 Millionen geschätzt, davon 100 Millionen allein in Deutschland.
Das erste Buch, was von ihm rauskam, war also so eine Art Sammelsurium, oder?
Sammelsurium würde ich nicht sagen. Es ist so, dass das, was wir später als oder heute noch als Roman von Karl May ansehen, also quasi in Buchform von mehreren hundert Seiten, diese Geschichten kamen, wie gesagt, zerstückelt in einzelnen Zeitschriften heraus, immer in Fortsetzungen sozusagen. Und die wurden dann wieder zusammengeschoben, sodass es ein Buch ergab. Und wenn das Ganze kein Buchformat erreichte, dann hat man eben mehrere Erzählungen in ein Band gepackt. Und letztendlich ist es dann der Karl-May-Verlag Bamberg gewesen, der die Bände so, sag ich mal, gefüllt hat, dass die alle einen einheitlichen Umfang ergeben. Das ist aber erst viel später erfolgt.
Das hieß, das war alles relativ wahllos. Ich stelle mir gerade, also diese Bücher von Karl May sind ja nicht kleine 100 Seiten Schreibschriftbücher gewesen. Wenn man das über Wochen, Monate oder Jahre in Zeitungen veröffentlicht, das muss doch irre viel Text gewesen sein. Also welche Zeitung hat denn 3-seitige Fortsetzungsromane veröffentlicht, die nicht kontinuierlich erscheinen, sondern so wie du es gerade erzählst, relativ beliebig? Ich finde das wahnsinnig kompliziert, glaube ich.
Also, ja, das ist es auch. Letztendlich ist es so gewesen, dass viele Zeitschriften Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, als also dieses Zeitungswesen regelrecht explodierte und dass Zeitungen teilweise 2 bis 3 Mal am Tag herauskamen und dementsprechend viel Material erforderlich war. Also um diese
Zwei
Zeitung
bis
zu füllen.
dreimal am Tag?
Richtig, ganz genau. Es gab teilweise morgens, mittags und abends Varianten einer Zeitung. Diese Zeitungen hatten natürlich eben auch diesen unterhaltsamen Teil und da passten genau diese spannenden Fortsetzungsromane rein. Und als sich diese Gelegenheit ergab, dass Karl May diese Einzelerzählungen in Häppchen sozusagen zusammenfügen konnte zu Romanen, hat er natürlich auch kleine Denkfehler, Logikfehler oder vielleicht Sachen, die nicht ganz ausgeführt waren, nochmal ergänzt, sodass das dann in einen Guss geriet, kann man
Das
sagen.
ist ja
Nicht?
ein
Also, dass es
typisches
dann lesbar wurde.
Vielschreiber. Das
Ja,
ist ja ein
genau.
typisches Vielschreiber-Phänomen. Siehe Edgar Wallace zum Beispiel.
Genau. Ja, und beachtlich ist, und das wird leider heute wenig erwähnt, ist, dass er das Ganze wirklich aus dem Kopf konzipiert hat. Diese teils komplexen Geschichten mit vielen Figuren, ohne ein Skript zu machen, ja, in kürzester Zeit diese vielen Erzählungen heruntergeschrieben hat, kann man fast sagen. Später wurde ja auch berichtet, dass seine Haushälterin hörte, wie er dann später, also viel später in seiner Villa Shatterhand in seinem Arbeitszimmer teilweise Szenen sich selber vorgespielt hat und dann auch dazu erzählt und geschrien hat. Also, dass er sich das selbst verbildlicht hat, was er dann
Okay.
niederschreiben wollte. Sehr ulkig, also diese Herangehensweise, aber eben effektiv. Ja, das Ganze, wie gesagt, ein enormer Erfolg strahlt bis heute aus, aber auf dem Gipfel seines Ruhms wurden Stimmen laut im ja, späten 19. Jahrhundert, was sehr bieder war. Die verwiesen auf seine unrühmlichen Anfänge. Es gab auch nämlich Schriften von ihm, die war so ein bisschen erotisch angehaucht. Also er hat da wirklich alles abgedeckt und das wurde ihm dann vorgeworfen und eben natürlich auch seine Gerichtsprozesse wurden in die Öffentlichkeit gezerrt, sodass er dann von dem Gipfel seines Erfolges bis zu seinem Tod 1912 mit Prozessen überzogen wurde, diffamiert wurde, öffentlich lächerlich gemacht und so weiter und so weiter, was wahrscheinlich auch wirklich einmalig ist in der Literaturgeschichte in der Form. Eine unschöne Geschichte. Ach so, man muss vielleicht dazu erwähnen, dass ihm natürlich auch der Vorwurf gemacht wurde, er wäre ein Hochstapler, auch in dem, was er literarisch verbreitet, denn diese Vermischung seiner Helden Old Shatterhand, Kaarbenemsi mit seiner eigenen Person, also Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit, die war eigentlich gar nicht so von ihm beabsichtigt. Das hat sich über die Jahre ergeben und irgendwann wurde er vom Verlag direkt angesprochen und dann hat sich ergeben, ja, er ist eben der Ich-Erzähler. Also es ist nicht so, dass er sich jetzt sozusagen hingestellt hat und von Anfang an behauptet hat, das hätte er alles selber erlebt. Das war ein Prozess, aus dem er irgendwann auch nicht mehr herauskam. Und letztendlich ist es alles Fiktion, nicht? Es sind Romane und ich würde auch bei keinem anderen Schriftsteller unterstellen, er hätte alles selber erlebt. Hier ist natürlich die Nähe zwischen Held und Autor viel größer, aber es ist letztendlich Literatur. Und wer, ja, mit einem gewissen Abstand an die Sache rangeht, der liest das auch einfach als spannende Romane.
Aber er
Aber
hat
hat das
seine
nicht mal.
Villa Shatterhand genannt. Das nur, also
Richtig. Ja.
dazu neigt er dann ja doch irgendwo.
Ja, er hat dann auch in späteren Jahren Fotos von sich anfertigen lassen in den Kostümen seiner Helden, also als Old Shatterhand im Wilden Westen oder als Kaarbenemsi im Orient. Und die, also quasi auch so, wie man heute als Fanpost sozusagen verteilt, hat er diese Karten rausgegeben. Und auch sein Arbeitszimmer war gespickt mit Mitbringseln aus scheinbar getätigten Reisen, sprich aus dem Wilden Westen, aus dem Orient oder auch aus Asien. Und man konnte natürlich den Eindruck gewinnen als Besucher, er wäre tatsächlich dort gewesen. Und er hat das natürlich auch geliebt, nicht? Also diesen Ruf als sozusagen internationaler Abenteurer. Und ja, das hat sich einfach so entwickelt. Ich meine, man muss sich vorstellen, das ist jetzt an die 130 Jahre her, etwas mehr. Da konnte man ja auch noch nicht recherchieren, was jemand so alles gemacht hat. Er konnte also durchaus behaupten, er sei dort gewesen. Das konnte man nicht wirklich nachprüfen. Es hat sich dann später herausgestellt, dass das alles nicht stimmen konnte. Und als er in späten Jahren erstmalig Reisen unternommen hat, im hohen Alter, einmal in den vorderen Orient nach Ägypten und dann auch in die USA, aber nur an die Ostküste, war er auch sehr enttäuscht, weil das Bild, die Welt, die er da beschrieben hat, die er ja selber entwickelt hat aus Reiseliteratur, die ihm selber vorlag, eben viel kleiner und normaler war und unschöner als diese gigantischen Landschaften mit den, befüllt mit den Helden, die er da selber erzeugt hatte in den Romanen. Es war also, er hatte teilweise sogar Schwächeanfälle vor Ort, weil das über ihn hereingebrochen ist, ne?
Ein Hoch auf das Kopfkino und in dem Zusammenhang ja auch über ein Hoch auf Filme und Hörspiele.
Richtig. Ja, ich hatte es ja schon angerissen, die meisten Romane spielen im Wilden Westen, also das heißt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das war ja noch weitestgehend wildes Land. Die Romane spielen alle in etwa in den 1860er, 70er, 80er Jahren. Das hat er letztendlich genutzt, diese freie Fläche, in der man sich fiktional austoben kann. Und die Helden, die er da beschrieben hat, ob das jetzt sein alter Ego ist oder andere Helden, das sind im Grunde frühe Formen von Supermännern, nicht? Die haben immer super Kräfte, auch Old Feyerland oder andere Figuren. Die sind meistens geistig überlegen, besser, scharfer Verstand und so weiter. Das sind also irgendwie alles schon Vorformen von Superhelden. Und dazu kommt die Idee, dass man halt diesen Figurenkosmos hat, aus dem man sich in Kombination immer wieder neu bedienen kann, nicht? Da ist dann mal die Hauptfigur Old Shatterhand Winnetou, dann ist es Old Firehand, dann ist das Ganze gemischt mit ein paar ulkigen Gestalten. Also im Grunde sind so lustige Figuren, die dann auch auf dem Team auftreten. Der lange Davy und der dicke Jamie, das sind im Grunde Blaupausen von dem, was wir später als Dick und Doof kennengelernt haben. Also das sind so viele intelligente Elemente in diesen Romanen. Und deshalb hat das auch so gut funktioniert, weil er eigentlich ein Revolutionär war. Und wie gesagt, leider wurde das zu seiner Lebzeit nicht anerkannt. Es gab zwar, wie gesagt, immens viele Leser, aber auch viele Neider. Und leider ist auch in der gesamten Literaturgeschichte immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Und immer so als nur der Autor von Unterhaltungsliteratur. Obwohl er in den späten Jahren ja wirklich tiefgründige Werke geschrieben hat. Und das, was sein Werk durchzieht, ist ja auch immer diese Idee, christlich zu handeln. Ne? Letztendlich, selbst eine Hauptfigur, Winnetou, wird ja bekehrt. Und zwar wichtig ist, egal wie blutig die Schlachten sind oder wie groß die Rachegelüste, dass man immer Gnade walten lassen soll. Und das ist ja eigentlich was sehr Positives. Und die Grundbotschaft ist eben positiv. Ja, ich kann vielleicht noch was ausführen zu der Adaptionsgeschichte. Und zwar gab es ja schon sehr früh, nämlich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, Versuche, aus Karl-May-Romanen Hörspiele zu formen. Und da gibt es ganz tolle Beispiele in den 50er Jahren vom WDR, die auch inzwischen im Handel sind, auf CD und downloadbar. Und auch sehr früh wurde Karl-May schon für das Kino entdeckt. Das heißt, schon in der Stummfilmzeit, es gibt leider auch, oder gibt es nicht mehr, es gibt Filme, die verschollen sind. Und aber sehr, sehr großen Einfluss hatten eben diese sogenannten Karl-May-Filme, die in den 60er Jahren, genauer gesagt zwischen 1962 und 68 veröffentlicht wurden. Kinofilme, die sehr farbenfroh waren, die tolle Musik beinhalteten. Pierre Brice, der französische Schauspieler, spielte den Winnetou und Lex Barker, der amerikanische Schauspieler, den Old Shatterhand. Das ist von der Optik her alles sehr hübsch, aber die Filme sind eigentlich, diese 17 Filme, muss man sagen, sind relativ flach und haben nicht viel mit Karl-May zu tun.
Wurden das heißt, aber an Originalschauplätzen in Jugoslawien gedreht.
Ja, genau. Wie original sind die denn dann eigentlich?
Ja,
genau.
Ja.
Ja, es ist einfach so, dass das wahrscheinlich das auch mit diesem Nachkriegsdeutschland zu erklären ist. Man freute sich eigentlich, dass auch wieder deutsche Filme im Kino liefen. Die waren bunt. Diese Friedensbotschaft wurde irgendwie vermittelt. Da war nichts Schlimmes dran. Die Musik war schön, die Landschaften waren schön. Aber mit den Buchvorlagen hat das Ganze herzlich wenig zu tun. Und wenn jemand nur diese Filme kennt, dann hat er einen völlig falschen Blick auf Karl-May, als wenn jemand... Okay, da haben wir schon einen. Als wenn jemand sozusagen die Bücher liest und dann die Filme gesehen hat und die Filme als Kind gesehen hat, dann ist im Grunde richten sich die Filme auch an ein ganz junges Publikum. Das ist wirklich also, das Schwarz-Weiße, das wird also Verbrecher und Held, das ist so plakativ getrennt und es geht eigentlich nur um Action und Explosion, dass man die gucken kann. Die sind an sich schön, aber mit Karl-May haben die nicht viel zu tun, die
Filme. Ich kann insofern ein bisschen gegenhalten, als dass ich zwar die Bücher nicht gelesen habe von Karl-May, aber sehr früh die Hörspiele kannte und ich von den Filmen immer so ein bisschen enttäuscht war, weil man sofort merkt, also ich glaube, so Schatz im Silbersee ist noch so einigermaßen dicht dran und das mag bei anderen auch sein, Aber ich weiß zum Beispiel, dass diese Winnetou-Trilogie, dass der Santa, der ja der rote Faden ist, schon im ersten Film dann irgendwie stirbt. Ich glaube, es ist Mario Adorf oder sowas, ne?
Ja, genau.
Und da war ich immer total enttäuscht, weil ich die Europa-Hörspiele kannte. Also insofern kann ich sagen, ja, ich kenne die Filme, aber ich wusste auch immer, das ist ein bisschen, ja, ausgedacht alles.
Ja,
Also, um
richtig.
das Ganze mal zu sortieren, ist es so, Carsten, was kanntest du zuerst? Buch oder die deutsche Filmreihe oder Hörspiel?
Also ich denke mal schon die Filme,
Okay.
einfach vom Alter her, nicht? Also die
Ja,
kamen
ja.
ja, die liefen in den 60er Jahren im Kino und dann sehr früh auch schon im deutschen Fernsehen, also in den frühen 70ern schon. Und man ist halt auch mit den Filmen aufgewachsen. Aber bei mir war es so, und das ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung, dass diese Filme dann eben Lust auf mehr gemacht haben. Und wir hatten schon Karl-May-Bücher im Hause, das weiß ich, mein Bruder mindestens schon. Und dann habe ich mich sozusagen auf die Bücher gestürzt und habe dann ja relativ früh Abstand von diesen Filmen genommen.
Und die Hörspiele kamen wann in der Reihenfolge?
Die Hörspiele, die kannte ich auch schon über meinen Bruder. Das heißt, ich kann mich an eine Szene erinnern, vielleicht habe ich die auch schon in unserer allerersten Folge erwähnt, dass ich den Schatz im Silbersee, Folge 1 von Europa, schon mit in den Kindergarten genommen habe, als mir
Ja,
mal, ja,
das hattest du erzählt, dass ihr da
die Geschichte.
diese Kopfzerbeiß-Szene im
Richtig.
Kindergarten gehört habt. Alle anderen
Und
haben irgendwie Rapunzel mit und ja.
genau, die kleine Hexe und Co. Und ich hatte dann hier meinen bösen Panther.
Und
Ja,
Markus,
und
du? Wie war das bei dir?
also ich kann das nicht so richtig nach Jahren zuordnen, aber ich
Nee, aber
weiß,
einfach in der Reihenfolge. Hast
die
du die Bücher
Reihenfolge
gelesen,
muss,
Hörspiele,
nee, Bücher habe
Filme?
ich gar nicht gelesen. Und wie ich eben sagte, also bei mir war das eben so, dass ich die Filme schon als, oh, das ist ja alles ganz anders empfunden habe. Und deswegen muss ich die Hörspiele davor gehabt haben. Aber das kann sich da um Monate gehandelt haben. Aber, ne, und bei dir, Holger?
Ja, genauso. Ich habe die Bücher nie gelesen. Lustigerweise habe ich waren die aber in der Familie vorhanden. Ich weiß, dass meine Oma eine Gesamtausgabe hatte. Wie viele Bücher sind das, Carsten? 70, 72?
Es waren vor 30 Jahren, hörte die Reihe mit 73 Bänden auf.
Ja.
Man hat es heute immer mehr ausgebaut mit frühen Erzählungen und so weiter.
Okay, aber ich kannte diese 73, die standen da, interessiert mich aber überhaupt nicht. Ich hatte auch keine Hörspiele von Karl May Europa als Kind. Kannte nur ein paar Filme aus dem Fernsehen und habe erst richtig spät, das ist dann die dritte Version, wie das laufen kann, durch dich, Markus, Ende der 90er, die Winnetou-Hörspiele kennengelernt. Vorher hatte ich nicht ein einziges davon je gehört als Kind. Und auch nie, wie
Ja.
gesagt, was gelesen.
Das ist
Hui.
ja Pflichtprogramm. Also das ist ja wie so
Ja.
eine Lego-Basispackung oder
Ja,
irgendwie.
genau, das
Ja.
hast du aber auch mir so suggeriert. Also als du das mitbekamst auf unseren Flohmarkt-Touren, hatte ich, glaube ich, am Sonntag drauf zwei 90-Minuten-Kassetten mit allen sechs Platten drauf, von Winnetou 1 bis 3. Und das war auch das erste Mal, ja, das war das erste Mal, dass ich Hörspiele erstmalig hörte und neu entdeckte und ich wirklich ja, quasi teilweise im Auto sitzen blieb, um weiterzuhören, obwohl ich an meinem Ziel angekommen war, weil ich von diesem Tempo, wie das alles da abging und erzählt wird, völlig überrascht war und sagte, wow, das muss ja 1968 wie auf 45 abgespielt gelaufen sein für die Leute. Das fand ich wahnsinnig schnell und auch sehr involvierend, also dieses hohe Tempo. Hat mir irre gut gefallen und ja, wir kommen ja gleich noch auf die anderen Hörspiele zu sprechen, aber das war, wie gesagt, mein Einstieg. Nie ein Buch gelesen, paar Filme geguckt und die Hörspiele dann erst als Erwachsener kennengelernt.
Ja, also es gab auch schon vor Europa natürlich Hörspiele nach Karl May auf Schallplatte, zum Beispiel bei Philips, was später dann Fass wurde, die Marke. Die sind mir auch geläufig. Ich hatte auch einige von anderen Labels neben Europa. Aber schnell hat sich bei mir sozusagen die Europa-Qualität dann auch durchgesetzt. Ich habe diese Winnetou und Schatz im Silbersee und Sugarhand-Platten alle von meinem Bruder übernommen und habe die quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und vielleicht noch zur Historie. Der Start bei Europa war 1968 mit den beiden Hörspielplatten Der Schatz im Silbersee 1 und 2. Und im selben Jahr kamen auch die Winnetou 1 bis 3 oder Trilogie in Form von 6 LPs auf den Markt. Und ja, das war im Grunde der erste Verkaufsschlager bei Europa. Also diese Winnetou-Vertonungen, Schatz im Silbersee, die sind so dermaßen gut eingeschlagen. Ich denke mal, das hat einerseits natürlich auch vielleicht mit der Optik der Schallplatten zu tun. Die waren ja auch so von diesem grünen Outfit so ein bisschen an Karl-May-Bände angelehnt. Die Fotos stammten von der Karl-May-Freilichtbühne in Bad Segeberg. Und zwar war das die Agentur Repun, die damals die Rechte für diese Fotos hatte. Und ja, man hat also wirklich Fotos gehabt und nicht irgendwelche Zeichnungen oder Nachbildungen. Und dieser Winnetou-Darsteller von Bad Segeberg, dieser Heinz-Ingo Hilgers, der sah ja nun dem Pierre Brice auch so ein bisschen ähnlich. Und wenn man das auf dem Plattencover hatte, dann hatte man einen Teil sozusagen dieses Films gekauft, der Verfilmungen, aber mit dem eigentlich passenden Inhalt nach Karl May. Und dieser Inhalt war eben sehr actionlastig und da krachte es auch ordentlich. Aber wie gesagt, die Handlung war sehr nah an den Romanen. Und ja, man muss letztendlich auch Konrad Halver danken für den Winnetou, den er da geschaffen hat. Also so edel ist, glaube ich, Winnetou nie mehr in Hörspielform umgesetzt worden. Und Old Shatterhand wurde verkörpert von Michael Pölchau, zumindest für diesen Winnetou-Dreiteiler und den Schatz im Silbersee auf zwei LPs.
Markus, weißt du von deinem Treffen mit Konrad früher, wie das vonstatten ging, wer die Skripte geschrieben hat und wie die Idee angestoßen wurde? Soweit ich grob weiß, du hattest ja in der letzten Folge von unserem Podcast, in der Dracula-Folge von dem witzigen Fund deiner Originalpressung des alten Hörspiels Dracula erzählt. Hast du nicht auch die erste Seite vom Skript von Konrad oder sowas mal zu sehen bekommen oder so? Erzähl doch mal.
Ja, also wo jetzt genau die Idee entstand, dass man das jetzt als Hörspiel umsetzt, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass Konrad dann den Schatz im Silbersee in die Hörspielfassung gebracht hat und Peter Volken den Winnetou-Dreiteiler umgesetzt hat. Und wenn ich es richtig voneinander bringe, war das so, dass Peter Volken damals für eine gewisse Zeit bei den Halvers gewohnt haben muss. Und Peter hatte das alles umgesetzt. Also Winnetou 1 hatte er umgesetzt und war dann so unzufrieden mit dieser niedergeschriebenen Hörspielfassung, dass er die Seiten durchriss und in den Papierkorb warf. Und Konrads Mutter hatte wohl in dem Moment so die Idee, oh Gott, die ganze schöne Arbeit, hat die Sachen aus dem Papierkorb geklaubt und hat die alle wieder mit Tesafilm zusammengeklebt. Und im Großen und Ganzen ist das die Hörspielfassung, die wir kennen. Und ich habe tatsächlich bei Konrad, deswegen kam das nämlich, die Originalmanuskripte einsehen können. Und die waren halt alle geklebt, so wie mit so einem Tesafilmkreuz. Also die Blätter waren in vier relativ gleich große Teile zerrissen. Und das hatte Konrads Mutter dann geklebt. Ein Foto davon ist auch auf unserer Homepage zu sehen. Wenn man sich unter Winnetou 1 umguckt, gelangt man über den Link in den Randnotizen zu diesen durchgerissenen Seiten, dass man sich da so einen Eindruck verschaffen kann. Alles noch mit Schreibmaschine getippt und so weiter, mit Anmerkungen und Textstreichung und so weiter, ja.
Das muss ja auch also jetzt zwar völlig losgelöst von unserem Thema der heutigen Folge, was das für eine Arbeit gewesen sein muss mit einer Schreibmaschine. Man sitzt da, stelle ich mir vor, und hat Winnetou 1 als Buch neben sich liegen. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind, je nach Auflage, vielleicht 300 oder so, egal. Und daraus muss man dann ein Dialogbuch machen mit einer Schreibmaschine. Das heißt, wenn man auf Seite 16 im Skript bemerkt, ach Mist, das hätte ich auf Seite 8 anders schreiben müssen, das gibt hier nochmal einen Knick in der Handlung. Dann, also wir würden heute hochscrollen in unserem Word-Dokument vermutlich. Und damals war dann, wo ist die Stelle? Und da dann mit Tippex und Co. ran, gute Unterhaltung. In meinen Augen ist es ja vor allen Dingen so, dass, wenn ihr sagt, der Schatz im Silbersee als Zweiteiler wurde von Konrad Halver umgesetzt als Skript und Winnetou war dann Peter Volken, der die Bücher umsetzte zu den 6 Platten. Ich finde die Volken-Skripte viel besser als das Silbersee-Skript. Ich ehre ja Konrad Halver sehr, aber ich finde das viel unausgewogener in seiner Verteilung der Ereignisse und was wird welcher Priorität zugeordnet, finde ich Winnetou viel runder. Also für den geneigten Hörer, der die Hörspiele nicht kennt, wir drei hier wissen, bei Schatz im Silbersee geht fast die erste LP-Seite nur um diese Fahrt auf dem Schiff. Das finde ich sehr unrund in Summe eigentlich.
Ja, dann sind wir ja schon ganz schön ins Detail gegangen, aber ich wollte jetzt noch mal kurz einen Überblick verschaffen über diese Phase von Konrad Halver, Peter Volken zu den Karl-May-Hörspielen, die sie ja verarbeitet, produziert haben. Und zwar reden wir jetzt hier von dem Schatz im Silbersee, der auf zwei Schallplatten herausgekommen ist, und zwar im Jahr 1968. Die bilden zusammen aber einen Roman ab, also ein Buch. Dann gibt es den in Buchform Winnetou Dreiteiler, drei Bände, die von Europa zu je zwei Schallplatten verarbeitet wurden. Also es waren letztendlich sechs Schallplatten. Dann folgten 1969, 70 der Old Shoeverhand in zwei Schallplatten und es basiert auf zwei Romanen und das Hörspiel Das Vermächtnis des Inka nach einem Roman. Und dann noch dieses Anhängsel, nenne ich es mal, von 1970 mit dem Ölprinz, der auch nur auf einem Roman basiert. Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit dem Schatz im Silbersee an von 1968. Man hat sich da sehr viel Zeit genommen und Raum vor allen Dingen, denn es, wie gesagt, basiert auf einem Roman. Es sind zwei Hörspiele, a etwa 50 Minuten, sehr viel Raum. Und man hatte natürlich dann auch die Möglichkeit, sehr ins Detail zu gehen. Was sagt ihr zwei denn dazu? Gefällt euch das Hörspiel? Was ist der Eindruck?
Ich habe das sehr spät kennengelernt, erst nach dem Winnetou-Dreiteiler. Und fand es, eine Schulnote von 1 bis 6 wäre bei mir dann eine 2. Es ist wirklich gut, es ist gut gemacht. Man hört ihm das Alter an. Das ist aber in dem Fall nicht schlimm, sondern eher belustigt gemütlich heutzutage. Und da, wenn man weiß, unter welch einfachen Mitteln im Wohnzimmer von Professor Beuermann diese Hörspiele aufgenommen wurden, soweit ich das weiß. Und finde es gut, gelungen. Markus, du bist da sicherlich, du hast bestimmt mit der zweiten Platte angefangen, oder?
Natürlich. Mein Kindheitstrauma, das wird sich ja nachher noch wiederholen, aber ich kann das jetzt schon mit abarbeiten. Das war ein Weihnachtsfest, da gab es auch noch so ein Foto von mir, wie ich neben meinem neuen Plattenspieler liege mit zwei Schallplatten. Winnetou, einmal Schatz im Silbersee, zweiter Teil und Winnetou 3 Folge 1. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht und meiner Familie war es auch scheißegal. Ich habe also mit diesem zweiten Teil meine gesamte Kindheit verbracht und den ersten Teil erst bekommen, das war ein Flohmarktkauf. Das war schon im Studium. Also das war ja 20 Jahre später.
Aber das war absurd. Also soweit ich weiß, wurdest du doch gut versorgt mit Platten. Konntest du da nicht irgendwo
mal
äußern?
Wurde ja in mehrere, ja, aber das war ja das Problem. Ich wurde ja in allen Serien, also ich hatte ja auch von Tom Sawyer nur den zweiten Teil. Ich wurde ja überall immer nur so angeteasert und war im Grunde völlig überfordert damit, das jetzt alles zu komplettieren. Und ja, da bleibt irgendwas auf der Strecke und in diesem Fall war es dann eben Teil 1 vom Silbersee. Also ich wusste nie, warum die alle so wütend auf den roten Körnel sind, der ja gleich am Beginn der zweiten Platte da verkehrt herum aufgehängt und verstümmelt wird. Und ich habe gedacht, naja, sie werden sich's überlegt haben. Aber insofern fehlte mir diese ganze Vorgeschichte vom ersten Teil auf dem Schiff mit dem Panther. Das wurde zwar alles so in den Dialogen so angerissen, aber ich kannte die ganze Vorgeschichte überhaupt nicht. Ich finde den Zweiteiler auch gelungen. Ich finde ihn aber, für mich ist er wie so eine Kaulquappe, also sehr kopflastig. Da wird am Anfang diese Szenen auf dem Schiff, also gut, wie gesagt, da war ich schon Mitte 20, als das kam, als ich das wie bekam. Aber ich fand diese ganze Szene, wie jetzt also der Colonel mit Old Firehand zusammenstößt da und immer so und jetzt gehen sie von links nach rechts und dann sagte der Colonel und dann sagte Old Firehand. Und nachher, so im zweiten Teil, ich schätze das Hörspiel, aber ich glaube, da hat Konrad so ein bisschen gemerkt, so jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Da wird ja auch dieser Überfall da am Eagle Tail, der wird ja nur so in so ein paar Sätzen zusammengefasst. Und da merkt man so ein bisschen, das meinte ich mit der Kaulquappe, am Anfang alles ganz ausführlich und nachher so ein bisschen wird es immer dünner. Aber absolute Kindheitserinnerung und an dieser Stelle kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, für mich absolut wahnsinnig, die Musik. Ich weiß noch, als so beschrieben wird, wie sie sich da aufmachen zum Silbersee und so, dass sie so über so einen Geheimweg und auf einmal sich dann dieses Tal vor ihnen öffnet und naja, Hans Page als Erzähler bedarf keiner Kommentierung. Und das wusste ich natürlich damals nicht, aber diese bahnbrechende Musik von Antonín Dvořák aus der 9. Sinfonie, wie das so beschrieben wird, so immer neue Felstitanen wuchsen hintereinander auf und einer immer das Haupt über den anderen erheben, fand ich super. Also insofern würde ich sagen, ich beziehe mich im Grunde eher so auf den zweiten Teil. Ich würde da schon, also im zweiten Teil würde ich eine 1 geben.
Ich würde jetzt gar nicht, ja, ich würde gar nicht so Schulnoten verteilen, weil es gibt ein Foto von 1974 oder 75. Wie gesagt, da war ich noch im Kindergarten. Da standen bei uns unter dem Weihnachtsbaum der Schatz im Silbersee 1 und das andere war Yippie Braun, der Mäusescheriff von Fontana. Also die zweite Platte war wahrscheinlich für mich gedacht, während die erste für meinen Bruder gedacht war. Aber ich habe in dem Alter schon diese Hörspiele gehört von Karl May. Wie gesagt, deshalb auch die Szene im Kindergarten. Und ich meine, die sind sehr brutal, diese Hörspiele, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet. Gerade für Kinder oder ja, Heranwachsende vielleicht auch noch. Denn da ist ja nicht nur die Szene, wo der Panther diesen Schädel zerkracht. Da wird er geschossen, überfallen. Schreiend sank er rücklings zu Boden, tritt in den Magen und Stich ins Herz. Und was da alles passiert, das ist also sehr deftig und eben auch brutaler als in den Filmen. Und aber wie gesagt, das ist eben Karl May. Das ist eben doch etwas ruppiger. Und man muss dazu sagen, also der Schatz im Silbersee ist ja wahrscheinlich auch der bekannteste Roman Karl Mays und eben auch diese Winnetou-Trilogie. Und man hat als erstes diese zwei Sachen in Hörspielform gepresst, so wie es ja auch in den 60er Jahren bei der Filmreihenfolge war. Da hat man auch zuerst den Schatz im Silbersee und dann Winnetou. Und daran hat man sich hier auch gehalten, weil es eben die populärsten Bände sind nach Karl May. Und es ist aber auch vielleicht ein bisschen zu entschuldigen, dass diese Aufnahmen alle in einem Jahr passiert sind und man da vielleicht noch so ein bisschen geübt hat, wie man mit diesen actionlastigen, Vorlagen umgehen soll. Und wie schon Holger erwähnt hat, ist das Ganze ja im Wohnzimmer von Herrn Beuermann passiert und man hört das auch den Aufnahmen an. Einerseits klingen sie sehr natürlich, also gar nicht nach Studio, und das finde ich total gut. Andererseits hört man natürlich auch so kleine Schnittfehler oder dass man Geräusch im Hintergrund zu früh einsetzt oder sowas.
Oder es wird jemand ins Wasser gestoßen und man hört einfach, dass die, weiß ich auch nicht, ein altes Buch oder einen Stein in eine Wasserschüssel werfen, akustisch. Ja. Also das ist schon sehr eigenartig. Da springt keiner in den Fluss.
Ja, richtig. Das hört man schon deutlich. Aber andererseits ist das ja unterlegt mit dieser fantastischen Musik, also nicht nur der klassischen Musik, sondern auch aus dem letztendlich eigenen Hause, aus dem Miller-Hause, nach diesen Somerset-Platten mit der Winnetou-Ankündigungsmelodie Brasil, die dann aber hier erst im zweiten Teil vom Schatz im Silbersee zu hören ist, wenn Winnetou erstmal sich auftritt. Ja, und das sind so ganz tolle Musiken unterlegt, nicht? Diese Präriemusik und diese letztendlich namenlosen Stücke, die man damals immer nur so als Fetzen gehört hat in den Hörspielen und die man zum größten Teil ja bis heute ermittelt hat, auf welchen Schallplatten die original veröffentlicht wurden.
Ja,
aber
ganz tolle Arbeit davon.
Die Musik der Prärie letztendlich, das ist so intus. Ja.
Ja, und es war gar nicht so viel Prärie-Musik, also da ganz großes Lob an die Hörspielforscher, an Jules, der da also unheimlich viel rausgefunden hat und ja auch nicht müde wurde, das alles zu ermitteln mit einer unglaublich akribischen und liebevollen Arbeit. Und da hatte ich eben das Glück, so mit dem zweiten Teil, was also für mich bis heute eine der wunderbarsten Hörspielszenen bei Europa ist, ist der Schluss. Nämlich, dass im Grunde ja dieser Schatz im Silbersee nachher nicht gehoben wird. Nicht? Also, dass ja nachher, also Hans Page, ja das Ganze mit den Worten beschließt, also das ging ja um den großen Wolf dann, und dass er sagt, eins aber war und blieb sein Geheimnis, das Geheimnis vom Schatz im Silbersee. Und dann kommt ja diese unglaublich schöne und tragische Musik, die, naja, ich glaube, aus dem Film Dr. Zhivago stammt, so unterlegt mit Wellenplätschern. Also richtig. Das hat wirklich, wenn man das bei Hörspielen so sagen kann, ein bisschen was leicht Episches. Das war unheimlich toll gemacht, finde ich. Und die anderen Musikstücke, klar, die waren halt so ein bisschen zusammengeräubert aus dem Somerset-Programm. Und da muss man eben auch sagen, was Holger ja auch sagte, diese Geräusche, das war halt schon, also ich weiß, jeder, der die Hörspiele kennt, wird wissen, das gab so eine Geräuscheschleife, wo so drei Leute nacheinander erschossen wurden. Und das ging mir so, pff, ah, pff, pff, ah. Das kam in jedem Hörspiel 3-4 Mal vor, dass immer so drei Leute starben. Und das ist geräuschemäßig alles sicherlich noch so ein bisschen grobmotorisch, aber es war sehr liebevoll umgesetzt. Und ich fand auch, also, dass Pölchau und Halver eine ideale Besetzung waren. Also für mich hatten die Filme nicht so die Bedeutung, weil für mich war Konrad Halver eins zu eins das gleichwertige Pendant zu Pierre Brice. So. Der hat das unheimlich toll interpretiert. Und ich fand auch Pölchau, ich komme nochmal so auf das zurück, was du ja auch schon sagtest, Carsten, dass Karl May ja wie nun auch immer und warum nun auch immer, aber ja im Grunde so Old Shatterhand und Cara Benemsi so ein bisschen an sich selber angelehnt hatte. Und er war ja wohl auch eher so ein bisschen kleiner, würde ich jetzt mal sagen. Er war ja keine körperlich imposante Erscheinung. Und ich fand, dass der Pölchau eigentlich eine wunderbare Umsetzung war mit so einer sehr feinen und klugen Stimme und nicht so ein Raubein, so wie es zum Beispiel in Old Firehand ist. Und da hatten sie dann ja Benno Gellenbeck, der das ganz wunderbar macht, aber der ja eine ganz andere Figur ist. Und ich fand, der Old Shatterhand, dieser, also wenn man jetzt sagt Feingeist, dann klingt das so, als ob sich da so ein Vollidiot in die Prärie verirrt hat. Aber das war so einer, der so dieses Feine und nicht so brutale, kämpferische so ganz gut rüberbrachte. So.
Und man muss vielleicht auch erwähnen, Benno Gellenbeck als Old Firehand dominiert ja den ersten Teil völlig. Kommt natürlich auch im zweiten Teil vor, aber da tauchen ja die beiden anderen, Winnetou und Old Shatterhand, überhaupt erst auf.
Ja gut, das wusste ich ja nicht als
Kind. Ja gut, aber im Grunde eröffnet ja Benno Gellenbeck sozusagen diese große Karl-May-Reihe mit der kernigen Stimme, Heldenstimme als Old Firehand, taucht er ja auch in diesem Winnetou-Dreiteiler wieder auf. Und man merkt schon, die sind alle hintereinander produziert, nicht? Auch Sam Hawkins.
Horst Beck.
Horst Beck natürlich, der Horst Beck.
Ich finde das aber, also ich gebe da Markus vollkommen recht, für mich hat das auch als Erwachsener beim späten Kennenlernen dann dieser Hörspiele voll funktioniert. Konrad Halver macht den Winnetou wahnsinnig, ja, edel, kann man fast schon sagen. Also sehr bedacht und vernünftig und großartig. Und funktionierte für mich so, wie Pierre Brice optisch Winnetou ist, so ist es Konrad Halver akustisch. Und so ist es mit Old Shatterhand auch. Also ich habe Michael Pölchau quasi als Lex Barker gekauft für mich dann. Das funktionierte einfach. Und das hat es auch, dadurch, dass ich die nun angeleitet durch Markus auch als erste gehört habe, fand ich, und da kommen wir gleich noch drauf, alle anderen dagegen schwächer. Also die alle, die dann nach Winnetou oder Old Shatterhand bei Europa sprachen. Liegt sicherlich auch daran, dass welche Sprecher man als erste gehört hat. Es ist ja auch, keine Ahnung, wenn man das im Synchro vergleicht, den Schauspieler, den man das erste Mal mit einer Stimme gehört hat, das ist dann für mich so geeicht einfach. Der ist es. Und das setzt wirklich Maßstäbe. Und auch Benno Gellenbeck als Old Firehand ist fantastisch. Großartig. Genau richtig besetzt, finde ich.
Ja.
Eine ganz kleine Rolle im Silbersee, Teil 1, wie gesagt, eher später kennengelernt. Eine Stimme, die ja nur sehr selten bei Europa zu hören war und die ich sehr gerne mag, ist die Helga Panzer, die Mrs. Butler spricht. Das ist ja nur eine ganz kleine Rolle. Im Film ist es, glaube ich, Marianne Hoppe, wenn ich das richtig erinnere. Und ich mochte die Helga Panzer aber immer so gern, weil in dieser Zeit, als Winnetou und der Schatz im Silbersee entstanden, haben sie auch Rübezahl aufgenommen. Ich glaube, kurz danach. Und da hat die Helga Panzer ja diese Rolle der ungläubigen Gräfin, die sich also bis zum Schluss weigert anzuerkennen, dass es Rübezahl gibt. Und da mochte ich die immer wahnsinnig gern. Und ich finde sie auch als Mrs. Butler, sie hat etwas sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr Damenhaftes. Und ich habe auch mal versucht, mehr über sie rauszukriegen. Ich habe nur ein Theaterheft ersteigern können aus den 70er Jahren, wo sie aber nur in einer Besetzungsliste auftaucht, ohne Bild. Falls jemand etwas über Helga Panzer weiß, von denen, die jetzt zuhören, ich wäre sehr dankbar für ein paar Informationen über die gute Dame. Ich habe sehr wenig finden können.
Also mir ging es übrigens ähnlich. Es ist ja zum einen so, dass im Schatz im Silbersee und in dem Winnetou-Dreiteiler viele Sprecher identisch auftauchen. Das heißt, genau oder ähnliche Rollen übernommen haben. Deshalb hat für mich sich immer vermischt die Figur von dem großen Wolf und Tangua, also beides mein Indianerhäuptling, der Bösewicht, und auch Santa und der rote Colonel. Wird ja beides mal von Peter Volken gesprochen. Das hat sich bei mir im Nachhinein auch völlig zu einer Person vermischt. Und dazu kommt noch, dass ja der Josef Dahmen nicht nur beide Bösewichte, Häuptlinge sprach, sondern auch den Rübezahl. Und die Schallplatte hatte ich auch schon als Kind. Und deshalb hatte zumindest der große Wolf immer auch so was Unheimliches, Rübezahlartiges. Gerade als Kind kann man das ja gar nicht mehr voneinander trennen oder das drückt sich so ein ins Gedächtnis und das bleibt dann auch so haften. Und genauso auch so bestimmte Szenen, das fand ich sehr unheimlich, wenn dann im letzten Teil von Winnetou eben ja letztendlich diese Todesszene naht und dann auch so ja Krähen oder Raben zu hören sind im Hintergrund, das fand ich richtig unheimlich. Ja, das sind beeindruckende Hörspiele, finde ich einfach.
Dann gehen wir doch mal in den Winnetou-Dreiteiler rein.
Ja.
Ich kann nur
Ja.
sagen, ich habe ja dank dir, Markus, alle 6 Platten überspielt bekommen und habe sie, glaube ich, bis heute nie alle 6 Platten oder also mal einzeln gehört. Ich habe mir in meinem Leben noch nie Winnetou 2.1 oder 2.2 angemacht oder sowas, sondern
Jetzt
ich
reite
kenne.
da nicht so drauf rum, nur weil ich damals nur eine hatte und gar nicht anders
Nein,
konnte. Immer wird mir
nein.
das wieder
Der ewig
vorgehalten.
Nein, wird es
Suchende.
nicht. Ich will auf was ganz anderes hinaus.
Ja, ich
Ich
weiß.
kann es gar nicht trennen voneinander, ob 1-2 zum Beispiel langweilige Passagen hat oder 2-1, weil das für mich einfach ein großes Hörspiel ist. Und so würde ich es auch bis heute sehen. Also habt ihr das gemacht früher, dass ihr einzelne Platten davon, wenn ihr sie jetzt alle habt, ich weiß, Markus, wenn man sie alle hätte, dass ihr mal euch 3-1 angemacht hättet oder sowas, oder
Nein,
welche auch
nein.
immer. Weil ich habe immer, wenn ich die gehört habe und da Lust zu hatte, habe ich mit 1-1 angefangen und dann hintereinander durchgehört. Innerhalb weniger Tage am Stück. Man
Ich
mach
musste es
ruhig.
mir ein bisschen erarbeiten und vielleicht an dieser Stelle noch ein lieber Gedanke an meine Oma, die ein großer Film- und Hörspiel-Fan war, die dann irgendwann mal die Initiative ergriffen hat, als wir in der Hamburger Innenstadt waren und da hatten die Cover gerade alle diese neuen gezeichneten Cover von Hans Möller bekommen. Also man entfernte diese Bad Segeberger und verpasste den richtigen Zeichnungen. Und da hat meine Oma, und ich hatte ja immer erzählt, mir fehlt da so viel. Und da hat meine Oma gesagt, so, jetzt kaufen wir jede Platte, die hier ist. Und dann hat Oma mir auf einen Satz dann diese ganzen 6 Platten da verschafft. Und die habe ich durchaus einzeln gehört. Also ich war zum Beispiel von Winnetou 2.2. Das ist diese Geschichte, wo sie mit dem Michael Weckler,
Peddler.
dieser Ge Peddler ist, dieser, ist es Rowlands? Ja, ich glaube, es ist Rowlands, nicht? Der Gehilfe von Santa. Das fand ich immer sehr, sehr langweilig, muss ich sagen. Also da war mir zu wenig los auf der Platte. Aber sonst doch, ja, habe ich die einzeln gehört. Ich denke, Carsten, du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ich muss sagen, ich könnte jetzt spontan nicht sagen, auf welcher Schallplattenseite diese oder jene Szene vorkommt, weil man muss dazu sagen, Der Schatz im Silbersee ist ein Roman und man hat daraus 2 Hörspiele à 50 Minuten produziert, während man aus den 3 Winnetou-Romanen wesentliche Teile rausgekürzt hat, nämlich die, wo Winnetou gar nicht vorkommt. Das ist im Roman so oder in den 3 Romanen, sodass man den Inhalt sozusagen verdichtet hat. Das war eigentlich gut fürs Hörspiel, aber andererseits hat man daraus ja im Grunde 3 Teile gemacht, a knapp 60 Minuten, aber dann so gestückelt, dass auf jeder Schallplattenseite so 12 bis 15 Minuten gelandet sind und man da auch schon schnell durcheinander gerät und das eben auch so dieser szenischen Abfolge nicht gerade gut tat, nicht? Genau wie der Schatz im Silbersee, Szene 1 auf dem Schiff vielleicht zu lang geraten ist, so ist es ja hier, dass dann die Szene mit Parano, dem Häuptling, so auskommt, dass der gar nicht zu Wort kommt, obwohl er ja eine tragende Figur ist. Der taucht da einfach nicht auf, da, also als Stimme. Und so sind dann auch andere Sachen so ein bisschen verrutscht. Zum Beispiel diese Folterszene von Rattler, die finde ich viel zu brutal. Deshalb mochte ich das auch am Anfang viel weniger als den Silbersee.
Der ja deutlich harmloser ist, stimmt.
Ja, und andererseits
Ja.
sind da wieder tolle Szenen, also Nchochis Tod und Winnetous Tod, das ist so grandios gemacht und musikalisch unterlegt, das zieht das Ganze wieder so ein bisschen raus, sage ich mal. Aber es gibt eben auch schwache Stellen, das ist einfach so, ja.
Also die starken Seiten finde ich gerade bei Winnetou, also beim Schatz im Silbersee, der hat ja einen neutralen Erzähler, Hans Paetsch. Und die Winnetou, die werden ja von Old Shatterhand erzählt, den Büchern folgen, denke ich mal.
Ja.
Sodass letztendlich Michael Pölchau der Erzähler ist, der dann so aus der Ich-Perspektive schildert. Aber den unheimlichen Gewinn, den die dadurch gemacht haben, finde ich, war, dass Hans Paetsch frei war für die Rolle des Inshu-Chunar. Und ich finde, das ist ein derartiges Plus, also wie diese Präsenz, das passt also so großartig, finde ich. Und ich finde auch, was du eben sagtest, diese Sterbeszene von Cho Chi, dass Herr Makön das ganz großartig hinbekommt und dann das ja auch, da muss ich aber auch überlegen, auf welchem Teil das ist, dass Old Shatterhand einmal sagt, dass Winnetou von der letzten Bitte seiner Schwester getrieben wurde, Winnetou, mein Bruder, räche mich. Und dann kommt diese unheimlich tolle Musik, die den Ganzen so etwas Geisterhaftes gibt, ne? So ein leichtes Hafengeplänkel. Ich glaube, das ist dieses Fly Me to the Moon.
Das
ganz
Intro, ja.
großartig, ja, ganz großartig gemacht, finde ich.
Dem kann ich mich so anschließen.
Und das
was
wurden
man,
ja, wie
achso,
gesagt,
entschuldige,
ganz
ja.
frühe Bestseller. Ne?
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Man kann ja an den Schallplatten in der Auslaufrille immer so ein bisschen sehen. Da sind ja immer so ein paar Kürzel drin, Bestellnummer, welche Seite man da gerade hat und so weiter. Und auch die wievielte Matrize das ist, von der diese Platte gezogen wurde. Und normaler, also es gibt viele Produktionen, die sind, also meinetwegen bei der ersten Seite stand dann immer A-1. Das hieß also Seite A und davon die erste Matrize, die man überhaupt hergestellt hat. Und bei Winnetou habe ich mal gesehen A13. Das habe ich bei keiner anderen Platte gesehen. Die gingen so bis 5, 6 so in der Größenordnung, wenn sie gut liefen. Und Winnetou hatte tatsächlich A13. Also die waren ja auch mal ganz ehrlich, denk mal an die Flohmarktzeiten, die waren doch in
Ja.
jeder Kiste drin.
Ja,
Nicht?
das
Also
war
wenn
wie
man so eine
James
Kiste.
Last sammeln.
Winnetou 1.1 und James Last Polka Party. Das war so ein, ja, alles in einer Kiste.
Ja, und selbst heute bei eBay noch eine enorme Präsenz dieser Schallplatten, gerade in der frühen Version mit den Fotocovern.
Ja, die müssen gelaufen sein wie geschnitten Brot. Das Einzige, was man finde ich so da ein bisschen, also wenn man bewusst hört, merkt man, dass halt dauernd dieselben Sprecher auftauchen, nicht? So die kleineren Rollen, die dann verstarben oder die dann mal kurz nicht vorkamen und so, die tauchten dann ja in der nächsten Folge wieder auf. Also zum Beispiel so der Kurt Timm ist dann ja erst so der Rattler und ist dann nachher bei Winnetou 3.1 und 3.2 der Stephen Moody.
Ja.
Ja, und es ist ja auch egal,
und
wer
der große
erschossen
Bär.
wird. Sterben tut immer egal, wer erschossen wird. Konrad Halver, finde ich. Also man hört immer die Todesschreie, sind alles
Ja,
Konrad,
ja, ja.
finde ich. Das ist
das merkt man auch in dieser Folterszene, wenn man genau hinhört, wo sie den Rattler da foltern. Die ersten Schreie, die kommen tatsächlich noch von dem Kurt Timm. Und dann sagt der Erzähler, also Pölcher sagt dann so sinngemäß, irgendwie hatte Rattler am Anfang nur einzelne Schreie ausgestoßen, so schrie er jetzt ununterbrochen. Und ja, im Hintergrund wechselt auf einmal dieses Geschrei. Und dieses, das ist Konrad, das ist nicht mehr Kurt Timm.
Ja.
Also warum man die Szene so ausgeweitet und Center so, entschuldige, und Rattler so ausgeweidet hat, keine Ahnung. Das fand ich aber auch als Kind immer sehr unangenehm irgendwie.
Ja, fieses Gebrüll. Aber vielleicht sollte man noch erwähnen, dass ja beim Schatz im Silbersee noch weniger, aber gerade beim Winnetou ja sehr häufig diese Original-Indianermusik und Kriegstänze zu hören sind. Also Konrad Halver hat mal erzählt, dass er selbst in das damals noch existente, vielleicht heute auch noch Amerika-Haus, das sogenannte Amerika-Haus in Hamburg gegangen sei
Ja,
und sich
das
dort
erinnere ich mich.
Schallplatten ausgeliehen habe, wo eben diese Original-Musiken und Tänze drauf waren. Ob die Geschichte jetzt so hieb- und stichfest ist, weiß ich nicht.
Das ist
Ob
vorsichtig.
man das
Sehr
hätte,
schön formuliert.
ob man das, diese Aufnahmen auch so hätte einfach verwenden dürfen. Ich weiß es nicht, ob das rechtlich geregelt war. Auf jeden Fall war das eine unglaublich gute Idee, um dem Ganzen eben diese Authentizität zu geben, nicht? Also, während ja in den Karl-May-Filmen das teilweise so albern behandelt wird in den 60ern, dass da alle Indianer mit demselben oder dem gleichen Lendenschurz und der gleichen Stirnbinde rumlaufen und alle aussehen wie gerade frisch aus der Garderobe, so war das hier viel echter alles, nicht? Also echte Schreie sozusagen, echte Tänze, echte Indianermusik. Also das war viel näher, nicht? Viel realistischer.
Ja, und ich muss noch eine Lanze in dem Zusammenhang brechen für die Ernsthaftigkeit der Hörspiele, weil was mich in den Karl-May-Filmen und Holger leider auch in den Edgar-Wallace-Filmen immer so gestört hat, waren die komischen Figuren. Am Anfang hat man die noch sehr klug eingesetzt und irgendwann uferte das total aus. Es war ja klassischerweise entweder Eddie Arendt in den Edgar-Wallace-Filmen, manchmal glaube ich auch Chris Howland. Nee, Entschuldigung, in den Karl-May-Filmen, Eddie Arendt oder Chris Howland. und den Sam Hawkins, den spielt hier immer Ralph Walter. Und das war aber immer so ein bisschen drüber, fand ich. Das war immer, mir kam das immer so vor wie eine Figur, die man für Kinder da reingeschrieben hat.
Ja, absolut.
Während ich in den Hörspielen den Horst Beck, da merkt man auch, ja, der ist so ein bisschen dusselig, aber es war keine alberne Figur. Und das habe ich an den Hörspielen immer sehr geschätzt, dass es auch so Momente gab, wo Sam Hawkins auch mal was Kluges sagte, wo man merkte, naja, der ist vielleicht ein bisschen durch, den haben sie ja auch mal skalpiert, aber er wusste, worüber er redet. So, und im Film, da dachte, also habe ich immer gedacht, so jemand wie Ralph Wolter, der überlebt doch keinen Indianerangriff.
Richtig.
Nicht? So, das fand ich sehr schön immer in den Hörspielen.
Ja, also es ist ja so, dass auch diese komischen Figuren bei Karl May, das sind natürlich irgendwie überlebensfähige Leute, sonst, du hast es ja gesagt, würden sie in der freien Prärie nicht überleben. In den Filmen wurden diese Figuren oft zu Trotteln degradiert, also zu Volltrotteln, nicht? Die da gar nicht reinpassten. Also es waren letztendlich Kinder- und Klamauk-Filme, kann man fast sagen, von allem so ein bisschen. Und da fällt mir noch auch so ein kleiner Regiefehler ein in den frühen Karl May Hörspielen. Und zwar, es wird ja erwähnt, dass diese Tante Droll in Frauenkleidern rumrennt. Das stimmt so auch nicht. Hätte man vielleicht mehr erläutern müssen. Also er läuft in einer Kutte rum, die er sich selber gebastelt hat, nämlich ein überlanger Mantel. Und soweit ich mich erinnere, hat er dann die Enden irgendwie unten aufgeschnitten und irgendwie unten an den Stiefeln befestigt oder so, sodass das von Weitem aussieht, als würde er ein Kleid tragen. Das sind so kleine Fehler, die man, ja, wie gesagt, wenn man den Hintergrund kennt aus den Büchern, schließt sich das einem näher oder eher. Und ja, aber es sind halt doch Figuren, die existieren könnten. Das sind jetzt keine Volltrottel, die da irgendwo durchs Bild tappern.
Danach war dann ja Pause, glaube ich. Schatz im Silbersee und Winnetou war 1968, glaube ich, sagtet ihr. Dann ging es 69, meine ich, weiter mit Old Shorehand auf zwei Schallplatten, richtig?
Da können wir sofort zu kommen. Ja, ich möchte nur noch einmal einwerfen, dass ich finde, dass Peter Volken ein grandioser Center war. Das war so ein gefährlicher Übeltäter.
Ja, den
also
macht er
da
gut.
Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass der irgendwie mal irgendwas, also auch der Schauspieler, irgendwas Nettes macht oder tut oder so, dass der seine Nachbarn grüßt oder irgendwie sowas.
Ja.
Und ich hatte ja das große Glück, ihn dann kennenzulernen. Und das war ein so herzensguter, wunderbarer Mensch. Und ich finde den Center in den Winnetous, der ist grandios. Er ist natürlich so ein bisschen klischeehaft, aber ich finde es grandios gespielt. Das wollte ich nur noch mal sagen, bevor wir jetzt Winnetou verlassen. Und dann können wir gern zu Old Shorehand kommen. Ja.
Ja, Peter Volken und diese schöne Schurkenlache, die er da auch an den Tag legt. Ne? So richtig dreckig.
So
der Mann muss zum Schweigen gebracht werden und dann erstmal eine höhnische Lache. So muss ein Gangster aussehen, ja, und sich anhören.
Und der ja nachher einen wunderbaren Tod stirbt, als irgendwie diese von Winnetou eingerichtete Falle dazu führt, dass er da am Nugget Seal da irgendwie dann in den Tod stürzt. Dieser Schrei, also es ist ja, so gehört das. So gehört
ja, richtig. 1A.
Gut, ja, aber jetzt kommen wir dann zu Old Shorehand.
Old Shorehand, richtig.
Carsten, bricht doch mal eine Lanze für den Old Shorehand Zweiteiler.
Ja, also, ich habe ja schon zwischenzeitlich festgestellt, dass euch vielleicht diese Rollenverteilung nicht so ganz passt. Also ich muss sagen, mir hätte es natürlich auch besser gefallen, wenn diese Ursprungsbesetzung Old Shatterhand, Pölchau, Winnetou, Konrad Halver weiter Bestand gehabt hätte. Es ist nicht der Fall gewesen. Wahrscheinlich dachte man, wenn man diese Rollen populär besetzt durch damals sehr bekannte Schauspieler, dass man sozusagen den Erfolg noch toppen könnte. Und das war ja eine Phase bei Europa, in der man auch dann hinten auf dem Rückcover die Sprecher abgebildet hat. Und so meinte man wahrscheinlich, wenn man Klaus Wilke, Michael Hinz platziert, wenn man auch noch Hans Clarin da reinnimmt, dass das sozusagen den Verkauf vielleicht noch steigern könnte. Das hat sich vielleicht in Verkaufszahlen irgendwo erwiesen. Also diese zwei Hörspiele, Old Shorehand 1 und 2, sind auch sehr, sehr weit verbreitet. Aber letztendlich wäre es schöner gewesen, wenn man sozusagen diese Reihe, wenn man das als Reihe sehen will, dann so fortgesetzt hätte mit derselben Besetzung. Und absurderweise kommen ja Konrad Halver und Michael Pölcher auch in den Hörspielen vor, aber eben in anderen Rollen.
Ja, nicht? Das macht es total, das ist ein Riesenbruch. Ein Riesenbruch. So als wenn irgendwie Pierre Brice in einem Winnetou-Film auf einmal so einen Fahrkartenkontrolleur spielt oder irgendwie so.
Ja, ja, also es ist wirklich absurd. Vor allen Dingen, das erste Problem ist, finde ich, es gab eine Umbesetzung der Hauptrollen. Zweitens, die alten Sprecher der Hauptrollen tauchen, wie wir gerade gesagt haben, dann in Nebenrollen aber auf. Und jetzt kommt der dritte Fakt noch dazu, für mich, der es schwierig machte. Sie wurden schwächer nachbesetzt. Wilke ist ein toller Sprecher und Schauspieler. Aber Markus, du hast es mal schön geschrieben bei deinem Kommentar, glaube ich, zum Störtebeker-Hörspiel von Europa, wo Klaus Wilke den Störtebeker spielt. Wilke strengt sich an, aber er ist immer mit einer Motorjacht unterwegs. Und genau so klingt er auch. Er ist eine Referenz als König Julius. Genau das kann er sehr gut, diese Erhabenheit.
Einmalig,
ja. Aber er hat nicht diesen, in Anführungszeichen, ja, wie soll man jetzt sagen, Dreck in der Stimme wäre vermessen. Dann denkt man an Joe Cocker. Aber dieses Abenteuer-Jugendlichhafte, es ist ein Erwachsener, der da, ja, kommt, Freunde, wir schreiten voran. Es ist, nee, ja,
man
es
hat
wirkt
immer
nicht
so
authentisch.
Das Nee, man hat immer so das Gefühl, dass er gleich sagt so, habt ihr eigentlich schon gesehen, was ich für ein schönes Pferd habe?
Ja.
So, es ist, er ist nie so dieses, also ja gut, Raubein, gut, okay, hatten wir ja schon, also Karl May war vielleicht jetzt auch nicht das Raubein.
Aber in der
Aber
Rolle.
Wilke ist, ja, aber Wilke ist zu...
Zu glatt und zu
ja, zu
majestätisch.
Glatt, ja. Und ich finde, also mit dem würde ich noch sagen, gut, lassen wir durchgehen, weil ja diese Ulschurhänd-Geschichte nachher auch eine unheimliche Ermittlungsarbeit wird, die ja weniger actionlastig ist, sondern ja sehr viel einfach nur noch damit beschäftigt ist, jetzt ständig neue Namen in die Handlung einzuführen.
Ja, aber dann kommt ja noch der schlimme Winnetou dazu. Und ich
Das
sage mit
wollte ich
bewusst
sagen, ja.
Ja. Ja, Michael Hinz ist so dröge. Das ist eine echte Fehlbesetzung, Nummer
Ja,
zwei.
komplett. Ich habe immer so das Gefühl, Winnetou hat so ein bisschen lang in die Friedenspfeife geschaut
Ja,
irgendwie.
ich wollte gerade sagen,
So,
bedröhnt.
ja, genau, so dieses, also das, wo Konrad so dieses Heldische und so dieses, ja, vielleicht auch etwas Chargierende hatte, so in der Stimme, so wenn er sagt, so tot den Ogelala, also da wusste man, oha, jetzt vorsichtig. Und so bei Michael Hinz, der beschreibt ja an dem einen Ende der Seite, ist das nicht diese erste Seite, wo er so beschreibt, wie sie jetzt also die Indianer da einkesseln wollen in diesem Kaktusfeld und setzen den, und dann sagt er so, und setzen den Kaktus in Brand und zwingen sie, sich zu ergeben. Wo man denkt, oh Mann, Winnetou, ey, jetzt mach da mal ein bisschen was draus.
Huber würde
Irgendwie.
rufen, langweilig.
Ja, so in die Richtung geht es. Aber Carsten, du siehst das sicherlich anders.
Mir hätte die Original- oder die Erstbesetzung besser gefallen, Halver und Pölchau. Jetzt bin ich mit dieser Version aufgewachsen. Natürlich sehe ich da Schwächen. Also ich finde, dass gerade am Anfang Klaus Wilke etwas müde wirkt, einfach etwas müde und so schwer in Gang kommt. Ja, Michael Hinz, es sind keine brillanten Darstellungen, das ist ganz klar. Ja, kommen wir doch mal weg von diesen quasi Fehlbesetzungen für die Rollen Old Shatterhand und Winnetou und zu den gelungenen Besetzungen. Und zwar, mir fällt da sofort ein, Heike Kinzel als Thibaut Wethe, die ja im ersten Teil auf der ersten Schallplatte einen ganz tollen Auftritt hatte als verwirrte Indianerin.
Sehr, sehr gut, ja.
Also sehr unheimlich auch. Und gerade als Kind ist das, finde ich, auch so ein bisschen beängstigend, ja, dieser Auftritt. Also dieses, man weiß ja als Kind auch nicht so ganz, wie das einzuordnen ist. Ja, und auf der zweiten Schallplatte kommt dann ihre Schwester zu Wort, nämlich das ist Gisela Trove als Tahua. Finde ich auch sehr gelungen in der Besetzung, auch gerade bei der Verfolgung am Ende zum Devil's Head. Die Reaktion, also es ist keine riesige Rolle, aber ganz toll gespielt und anders als in den vorangehenden Hörspielen zu Karl May ist ja hier gar keine Somerset-Musik zu hören, sondern sehr viel klassisch unterlegt und ich finde, das unterstreicht auch so diese Dramatik dieser ja, Familienzerrissenheit und dann Wiedervereinigung. Und vielleicht noch kurz zum Inhalt, während wir ja am Silbersee so eine Art Suche nach dem Schatz haben und bei Winnetou wird eben diese ganze Geschichte kennenlernen und Tod, also Winnetous dargestellt, geht es ja hier, es ist ja hier eigentlich so eine Art detektivische Geschichte, die von Old Shatterhand aufgelöst wird über diese versprengte Familie, deren Personen irgendwo auftauchen und Old Shatterhand bastelt sich sozusagen zusammen, wie die zusammengehören. Das so kurz zum Inhalt.
Ja, und da ist, ja, also ich finde auch, dass die Szene mit der Heike Kinzel ganz großartig gelungen ist, also weil die auch so schön unterlegt ist mit einem Harfensolo. Und Heike Kinzel, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, irgendwie, wie soll ich sagen, das war so eine Allzweckwaffe. Die konnte unheimlich nett, freundlich, warmherzig sein. Im Siegfried spricht sie ja die Brunhild, da ist sie richtig wild und hart. Und hier so diese völlig durchgeknallte Indianerin, die dann irgendwie so, das ist mein Myrtenkranz, so, wo man denkt, so, die hat wirklich nicht alle zusammen irgendwie. So, das ist eine tolle Besetzung. Und auch die Trove, ja klar, macht sich super. Aber es gibt ja doch, wenn ich das richtig erinnere, es gibt einen Somerset-Einsatz, und zwar nämlich als Winnetou auftaucht, da kommt, glaube ich, wieder ganz kurz diese Winnetou-Musik, dieses Brazil.
Ja, okay.
An einer, also es ist nur eine Stelle. Und da muss ich ehrlich sagen, nun hatte ich ja Old Shatterhand nicht als Kind, beide Teile nicht, was ja auch ungewöhnlich ist. Und ich finde, also das geht mir tatsächlich so, wenn ich das höre, diese Musik, und dann kommt Michael Hinz und sagt so, hau meine Brüder, wo man denkt, nee, das funktioniert so nicht, Herr Hinz, so nicht. Ja, und dann kommt für mich halt dazu, das muss ich ehrlich sagen, diese unheimlich verworrene Familiengeschichte, die man vielleicht, wenn man das Buch liest, nachvollziehen kann, aber die finde ich im Hörspiel einfach, also da sitzt man wirklich mit so einem Karozettel und macht sich kleine Notizen. Also wer mag, kann sich das ja mal angucken bei uns auf der Seite Kolumne 57, die Schuhens eine Chaosfamilie, weil also die haben ja teilweise wirklich vier verschiedene Namen pro Person. Und das wird ja nur so in den Nebensätzen manchmal nur so angedeutet, so. Also ich denke mir jetzt was aus, aber die sagt dann irgendwie, naja, und das war Thibaut Wethe, meine Schwester so und so, die ich immer so und so nannte, und mein Bruder so und so, den ich immer so und so nannte, und unsere Mutter immer so und so nannte. Wo man denkt, ja, gut, wenn er das alles so meint, irgendwie wird schon stimmen. Also, und ich finde es sehr bezeichnend, finde ich sehr lustig, das war bestimmt nicht so gedacht, aber ich finde es sehr lustig, dass der Old Shatterhand, der ja die titelgebende Figur ist, ganz am Schluss als Old Shatterhand das alles aufbröselt. Einmal, das ist ja Helmut Lange, der sagt dann so, mir ist als ahne ich die Zusammenhänge. Und man denkt so, ja, das geht mir ja ganz genauso. Also ich ahne nur, was da los ist. So, ja.
Mir ging
Hast
es ganz
ja.
anders. Ich habe mich für diesen Podcast vor genau 4 Tagen hingesetzt und habe erstmalig diese beiden Platten angemacht und hatte mir allen Ernstes Zettel und Stift bereitgelegt, weil Markus mich gewarnt hatte vor dem Namenswirrwarr, was auf mich einprasseln würde. Dann habe ich diese Platte gehört, die erste, und dachte, ist doch gar nicht so schlimm. Also ist doch alles relativ nachvollziehbar erzählt. Schlecht besetzt in den Hauptrollen, aber ich verstehe das ja alles. Und dann mache ich diese zweite Platte an, und nach 8 Minuten dachte ich, ich musste wirklich lachen und dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Da muss doch irgendwann mal einer beim Skript gesagt haben, Leute, was reden wir hier denn alle eigentlich? Gut, wir wissen, bei Europa wurden eine Menge Platten noch später aufgenommen, wo man dachte, hat da nicht einer mal Stopp gerufen?
Sexy
Aber
Baby.
das ist so, Dracula trifft Frankenstein, das Duell mit dem Vampir, was auch immer. Aber das ist so verworren,
Ja?
dieses Namensmassaker, was da über einen hereinbricht. Und es ist ja überhaupt nicht wichtig eigentlich, um eine Geschichte zu erzählen, wer alles mal wann welchen Namen hatte. Und man denkt, wie lange ist wohl die Besetzungsliste für dieses Hörspiel? Sind das 60 Leute? Nein, es sind ja nur im Grunde 10 oder 12, die aber alle unter 3 bis 4 verschiedenen Namen auftauchen. Warum das so als Hörspiel umgesetzt wurde, ich habe es nicht kapiert.
Ich habe das schon im Kindergarten kapiert. Eigentlich ist es relativ einfach. Es gibt zwei Verbrecher, den General Douglas und diesen Thibaut Tarker. So, und die haben als Team mal diese Familie sozusagen zerrüttet, ne? Also im Grunde diesen Wawa Derrick, der ja tot ist inzwischen, mit seinen zwei Schwestern.
Ja, aber du musst dir jetzt vorstellen, dass die ja alle doppelte Namen haben. Also,
Ja,
ich
das
nur mal,
stimmt.
um da nur mal anzuknüpfen jetzt. General Douglas heißt eigentlich John Bender, nennt sich Daniel Etters, nennt sich Mr. Reller und nennt sich General oder General Douglas. So, das ist der eine. Iquetsi Pa heißt auch Padre Di Tirico und Wawa Derrick. Tahua heißt Amelie Bender und Colma Pusci. Toc Bela heißt Ellen Thibault und Thibaut Wethe. Die einzigen, die nur einen Fake-Namen haben, sind Old Shatterhand, nämlich Leo Bender, und Apanatschka, Fred Bender. Und alle anderen rennen irgendwie so mit so Doppel- und Dreifach- und Vierfachnamen rum.
Und das
Aber
geht
gut,
alles nicht so
okay.
gut ins Ohr wie Peter Alexander, ehrlich
Nein.
gesagt. Das sind ja, also wenn die alle Peter, Günther, Marianne und Wilfried heißen würden, geschenkt. Aber also das ist wirklich,
wobei
ich
man
bewundere sehr denjenigen, der das als Kind verstanden hat oder auch einfach, der es spannend gefunden hat, sich das anzuhören.
Ich fand das schon mal ganz toll. Also wie gesagt, über die Rollenverteilung der Hauptrollen kann man streiten, aber ich fand das ganz toll gespielt oder gesprochen. Hier, wie der Weckler am Ende sagt, stehen denn die Toten wieder auf? Und also das ist so, so dramatisch auch. Oder hier die Gisela Trove, wie die am Ende die Hand Gottes und der Mörder kehrt wieder zurück an die Stätte seiner Tat. Und also das ist sehr dramatisch, finde ich. Das finde ich ganz toll gemacht. Unzweifelhaft.
Ja,
Ja gut,
kommen wir zum
leider ist er
nächsten.
vielleicht,
Nicht zu
weil es
vergessen
passt.
natürlich auch Lothar Zibel als der General. Das ist ja auch so eine Rolle, die vergisst man nicht. Na, auch wieder eine Auspeitsch-Szene, ganz klar. Aber auch dieser Typus, der klingt auch schon so hinterhältig und fies. Und ja, am Ende wird er auch zur Strecke gebracht.
Vielleicht springen wir, weil wir da sicherlich nicht übereinander kommen, was ja auch in Ordnung ist, zu dem Hörspiel, was parallel dazu entstanden ist, mit der gleichen Sprechercrew, das Vermächtnis des Inka.
Mhm.
So, das ist zum Beispiel so ein Hörspiel, mit dem kann ich nichts anfangen. Also ich hatte das nicht als Kind. Das Einzige, was ich großartig finde, was es für mich dann wiederum doch hörbar macht, ist die Szene, wo der Konrad Meyerhoff dieses Testament vorliest, was an den letzten Inka gerichtet ist, diese Knotenschnur.
Mhm.
Das finde
Ja,
ich
toll.
Ganz toll.
Mhm.
Ansonsten finde ich beim Inka, die Sprecher sind alle gut und Klaus Wilke spricht ja den Gouverneur und ist dann auch von nach 5 Minuten weg. Wobei, ich habe nichts gegen Klaus Wilke, um Gottes Willen, aber so jetzt nach dieser Old Shatterhand-Leistung, so. Aber was ich da, und das muss ich sagen, das mag ich bei dieser Karl-May-Geschichte nicht, das hat mit dem Hörspiel nichts zu tun. Und das mag ich auch bei Agatha Christie immer nicht, dass da die Bösewichte im Grunde die ganze Zeit eigentlich gar nicht vorkommen. Und ganz am Schluss werden die dann auf einmal benannt und zur Strecke gebracht. Also das ist ja so, dass die ganze Zeit hinter dem Benito Pajaro und dem Juan Perillo herjagen. Und die tauchen überhaupt nicht auf. Und irgendwie haben alle einen Rochus auf denen. Ich glaube ja doch, Carlos Hammer ja auch. Hat er nicht irgendwie den Bruder verloren durch die oder irgendwie sowas? Und die werden zwar immer gejagt und sind so der rote Faden, kommen aber nie vor. Und ganz am Schluss werden die nur, das sind dann ja Pöchau und Horst Stark, dürfen die dann irgendwie nur noch was Böses sagen und dann sterben sie auch so. Das finde ich vom Aufbau her sehr unbefriedigend so.
Vielleicht sollte man erwähnen, dass das ja das erste Karl-May-Hörspiel ist in dieser Reihe, bisher sage ich mal, das einen Roman auf einer Schallplatte abbildet. Und da muss ich sagen, sind die Kürzungen sehr intelligent gemacht, denn die Vorlage ist genau wie alle anderen Karl-May-Romane. Da bewegen sich ganze Indianerstämme hin und her und parallel wird das beschrieben, wie die an einen Punkt kommen und so. Also das ist hier sehr, sehr auf das Wesentliche reduziert. Und auch diese ganze, es gibt da so eine Verwechslungsgeschichte, die ist ja auch hier völlig
Oh nein,
rausgenommen. Nämlich,
wieder mit mehreren Namen und so.
so schlimm ist es nicht. Aber es gibt da einen Oberst Glutino. Das ist einer dieser Revoluzzer. Und der hat so ein ganzes Heer hinter sich. Und dieser Dr. Morgenstern, der sieht ihm verblüffend ähnlich. Und daraus ergeben sich komische Handlungsstränge von großer Tragweite. Das hat man hier alles rausgenommen. Und ich finde, das ist von der Handlung her sehr, sehr flüssig. Da gibt es keine Längen. Also ich habe das schon immer unglaublich gemocht, das Hörspiel. Auch weil die eingefügte Musik aus diesen südamerikanischen Aufnahmen, aus dem Europaprogramm da ideal reinpassen.
Ja, und es ist vielleicht auch für mich so ein bisschen schwerer zugänglich gewesen, weil es eben nicht aus dem Winnetou-Kosmos stammt. Nicht? Die Produktionen bis hier waren ja alles immer so Wild-West-Produktionen. Und das ist jetzt hier eben so aus Südamerika. Ja, ich bin, also, aber wie gesagt, das Hörspiel irgendwie mit Mitte 20 bekommen und ja.
Dem kann ich mich nur anschließen, geht mir nicht anders.
Also vielleicht sollte man mal grundsätzlich erwähnen, dass als Karl May sozusagen in seiner besten Schreibphase war, dass das Publikum in Deutschland vor allen Dingen mehr sogar auf diese Orient-Romane erpicht waren. Das war wohl zu der Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, exotischer als irgendwo zwischen Wilden in Nordamerika rumzuhüpfen.
Mm-hmm.
Und durch diese Verfilmungen in den 60er Jahren und auch, ja, wie Winnetou dargestellt wurde, also pieksauber, der Held und so weiter, sind erstmals dann im Film, aber dann auch auf den Freilichtbühnen in Deutschland im Grunde diese Western-Umsetzungen von also nach Karl May populärer geworden als die Orient-Erzählungen oder die Südamerika- oder Asien-Erzählungen. Und das hat sich bis heute gehalten. Und deshalb kennen viele heutzutage auch eigentlich nur noch Winnetou und diese nordamerikanische Atmosphäre und das Setting.
So, aber wir können gern zum Ölprinz kommen. Da muss ich aber gleich sagen, puh.
Ja, wie gesagt, dass sich da die Geister scheiden oder vielleicht sogar, dass man einer Meinung ist, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe schon als Kind gemerkt, das fällt irgendwie so aus der Art. Nicht? Erstmal hatten wir ja einen ganz anderen Erzähler.
Joachim Raake.
Joachim Raake. Und hier, finde ich, ist auch ein ganz interessanter Teil des Romans weggefallen, nämlich dieses Wettschießen am Anfang zwischen Sam Hawkins und einem Teil der Finders. Und ja, da ist viel zu viel Erzählanteil und auch viel zu viel indirekte Rede. Das heißt, es fällt auch, sage ich mal, rein praktisch in der Umsetzungsart und Weise irgendwie aus dieser Reihe raus, auch insgesamt bei Europa irgendwo raus.
Nun muss man dazu sagen, vielleicht erklären zur Erklärung, die anderen Sachen, die so zumindest von der Struktur her einigermaßen funktionieren, die waren ja, also die HMI-Sachen, die waren zum großen Teil von Peter Volken. Und die Hörspielbearbeitung hier, das war, wenn ich es richtig erinnere, glaube ich, die erste Arbeit von Dagmar von Kurumin. Und da muss man vielleicht so ein bisschen großzügig sein. Ich finde aber auch, dass am Anfang, das ist so wie bei Konrad beim Silbersee, dass am Anfang ja dieser Ritt, wo jetzt also hier Sam Hawkins und Will Parker und die alle nebeneinander herreiten, ja so ganz wie Vorgeschichte aufgearbeitet wird, so mit Schieß-so und was weiß ich. Und das muss man vielleicht auch machen, damit die Geschichte nachher irgendwie gewinnt. Aber das führt dann genau wie beim Schatz im Silbersee dazu, dass das nachher auf einmal alles ganz schnell gehen muss am Ende der zweiten Seite. Und dann überfallen die Indianer und die Indianer überfallen die Indianer. Und ich habe nur noch so eine Erinnerung, dass Raake dann so sagt, so und wieder einmal hatte die Friedensliebe Winnetous und Old Shatterhands über alle gesiegt. Dam, da, 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 dam, bam, bam.
Ja.
So.
Ja.
Und dann ein ganz großes Manko. Also hier ist ja Konrad, ist ja wieder Winnetou. Mhm. Hat ja aber nur eine relativ kleine Rolle in der ganzen Geschichte. Und A, finde ich, trifft er diesen Duktus nicht wieder. Er hat nicht mehr so dieses Charaktervolle wie in den 68er-Aufnahmen. Und vor allen Dingen, wenn ich es richtig zusammenzähle, hat Konrad Halver hier 4 verschiedene Rollen. Und
Hallo,
das
Herr Vitake.
Ja, vielleicht. Es ist eine verirrte Vitake-Produktion. Und das ist ja bei einigen Sprechern, die tauchen hier ja auch mehrfach auf. Und irgendwann merkt man auch so, dass dieses dauernde Stimmen verstellen und jetzt einen Akzent vortäuschen irgendwie nicht mehr funktioniert. Und dann ist mittlerweile die Musik, das liegt aber jetzt, das ist auch eine Geschmackssache, das ist ja eine Produktion, die im Grunde so mit dieser reinen Mundharmonika und Gitarrenmusik auskommt. Und die war mir immer zu dünn. Nicht nur hier im Ölprinzen, sondern allgemein war das mir immer zu wenig Untermalung. So.
Ja, ich fand diese Musik bei den Lederschrumpfteilen, also Teil 1 und 2, da war das irgendwie angebracht. Aber hier sind einfach so viele Personen, da muss ein bisschen mehr Leben, sag ich mal, auch über die Musik vermittelt werden. Und dass man das hier sozusagen wie ganz am Anfang gemacht hat, nämlich so dieses reduzierte, nur Mundharmonika und Gitarre, ich glaube, das war so eine Notlösung irgendwo. Also vielleicht hat da der Herr Beuermann keine Lust oder Zeit gehabt oder er wurde gar nicht angesprochen, das Ganze wirklich aufzuarbeiten und hat man einfach diese dünne Musik dazwischen geklemmt. Genau wie man Hals über Kopf Konrad Halver oder er sich selber mit etlichen Rollen versehen hat. Und selbst wenn er den Winnetou hier gut gesprochen hätte, wäre das irgendwie verwässert gewesen, sage ich mal, durch diese Vielzahl von Auftritten. Und ja, und dann kommt eben noch dazu Old Shatterhand, Peter von Schulz. Ich glaube, also das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man da einfach so die Leute genommen hätte, die gerade noch vom letzten Hörspiel rumsaßen.
Ja, das ist ja von der Aufmachung, von der Besetzungsliste her entspricht das ja ziemlich dem Grafen von Monte Cristo. Und ich glaube, das war der Fehler, dass man im Grunde diesen Ölprinzen so behandelt hat, als sei es ein Abenteuerhörspiel wie der Graf von Monte Cristo und wie die drei Musketiere und keine Ahnung. Und nicht so, als sei das eine, wenn auch nicht offizielle, aber Fortsetzung der Karl-May-Reihe. Und ich finde, also da sind ja auch gute Sprecher bei. Also ich finde den Kurt Blachy zum Beispiel als Kantor Hampel ganz unterhaltsam. Katharina Brauren als diese etwas merkwürdige Rosalie Ebersbach.
Also wie gesagt, ich kenne es auch von klein auf, deshalb höre ich es auch immer wieder mal ganz gern. Irgendwo mag ich es schon, aber es ist von den zu dem Zeitpunkt bisher produzierten Hörspielen nach Karl May hier das absolut Schwächste und ist jetzt absolut nicht repräsentativ.
Ja, dann wären wir mit den Halver-Hörspielen auch ziemlich durch, nicht?
Ja.
Ja, dann müssten wir nur noch mal dazu kommen, was kann man wie heute in welcher Version hören? Markus, soweit ich weiß, ist quasi einiges von den erwähnten Hörspielen gar nicht als Kassette erschienen, aber im Nachhinein jetzt dann im Stream und einiges auf Kassette, aber nur stark gekürzt. Klär uns doch mal ein bisschen auf.
Ich?
Naja, wenn das einer kann, dann du.
Ja, also, oh Gott, da muss ich jetzt aber aus... Oh Gott, also auf Kassette ist nicht alles erschienen, das stimmt. Da sind die Winnetous erschienen, der Schatz im Silbersee und die beiden Schurhens, aber das Vermächtnis des Inka nicht als Kassette, der Ölprinz nicht auf Kassette. Und nachher in der Reihe der Originale, da muss Carsten jetzt ein bisschen helfen. Also die Winnetous sind erschienen, Schatz im Silbersee auch. Die waren aber alle hier und da gekürzt und auch so an so Stellen, wo komischerweise man gar nicht verstand, warum da jetzt auf einmal erstmalig eine Kürzung auftrat.
Ja. Ja, also innerhalb der Reihe der Originale sind alle diese Hörspiele wieder veröffentlicht worden. Bei den Winnetou-Hörspielen und Schatz im Silbersee allerdings die Coverversion, also das gezeichnete Cover, so wie es in den 70ern dann mal in der Auflage erschienen war, keine Fotos. Und auch Old Shoehand. Der Ölprinz und das Vermächtnis des Inka gab es dann nur noch als Download, also ganz am Ende dieser Originale-Reihe. Und da waren dann auch die Originalfotos verwendet worden, weil es dazu gar keine gezeichneten Versionen gab. Ja, vielleicht ist noch erwähnenswert, es gab mal in den 80ern eine Karl May quasi Reihe, nur auf MC, in denen diese ganzen Wildwest-Abenteuer nach Karl May von Europa enthalten waren. Also darunter natürlich Winnetou, der Schatz im Silbersee, Old Shoehand, der Ölprinz aber nicht.
War das denn ungekürzt, was da in den 80ern veröffentlicht wurde, oder waren das die 70er Jahre gekürzten MC-Fassungen 1 zu 1?
Das waren längere Fassungen. Also die MC-Fassung aus den 70ern, die hatte mein Bruder auch mal übergangsweise, die waren so extrem gekürzt, also sprich der Schatz im Silbersee von 50 Minuten auf, ich weiß nicht, 35 oder noch weniger pro Folge und Winnetou auch, das war ganz, ganz schlimm. Und glücklicherweise sind die Karl-May-Hörspiele bei Europa auf CD oder Download nahezu unbearbeitet wieder veröffentlicht worden.
Also kann man eigentlich sagen, wenn wir es bewerten wollen, man kann Winnetou gut hören, man kann den Schatz im Silbersee heute noch gut hören. Das ist relativ einfach, weil als Schallplatten sind sie sehr leicht zu bekommen. Auflage war riesig. Es gibt keinen Unterschied, als die Cover ausgetauscht wurden, später mit von Fotomotiv auf gezeichnetes Motiv waren die Platten unbearbeitet. Und im Stream sind die Hörspiele mehr oder weniger auch noch authentisch zu hören und nicht die zerstückelten MC-Fassungen oder sowas.
Richtig. Da gibt es nur hier und da mal einen Satz, der fehlt. Und man hat bei dieser Winnetou-Trilogie die Anfänge, sprich Zusammenfassung der Vorgängerschallplatte, der Vorgängerfolge, die damals existierten auf LP, hat man weggelassen, was auch ein sehr sinnvoller Eingriff ist.
Ja, total. Das macht ja wirklich Sinn.
Weil man ja auch diese Winnetou 2 Folgen zu jedem Buch auf einer CD zusammengefasst hat. Also man hätte ja sonst mittendrin sozusagen die Szene gehabt, mit der arme kleine Hörer 1968 dann entlassen wurde und endlich zu Weihnachten die nächste Folge bekam. Das hätte man sonst auf der CD direkt hintereinander zweimal gehabt. Nicht? Also da macht das dann auch Sinn. Ja.
Also können wir uns einigen für den Hörer des Podcasts, wenn sich jemand mit dem Thema die Winnetou-Hörspiele unter der Regie von Konrad Halver befassen möchte, hört einfach den Winnetou-Dreiteiler im Stream als einfachste Variante vermutlich heutzutage. Und ihr habt nicht nur das Beste aus diesem Zyklus der Hörspiele, sondern auch den perfekten Einstieg gefunden.
Von diesen 29 Hörspielen nach Karl May, die bei Europa erschienen waren, waren nur zwei nicht aufgelegt in den Originalen. Und zwar Winnetou 1, dritter Teil und Winnetou 3, dritter Teil. Und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, eine Karl-May-Nostalgie-Box herauszubringen,
ich wusste, wo dann wirklich dass alles das noch drin kommt.
Ja, das höre ich mir wäre schon ja auch nicht völlig abwegig. Also es gibt ja inzwischen Nostalgieboxen zu den fünf Freunden und zu allem Möglichen, zu Hani und Nani. Das wäre doch eine runde Sache.
Dann haben wir die ersten Aufnahmen, die ersten Karl-May-Hörspiele besprochen. Wir werden in loser Folge natürlich noch nachliefern die Produktion, die unter Dagmar von Kurmin 1972 und dann danach unter der Regie von Heikeline Körting erschien. Die liefern wir natürlich noch nach. Und die nächste Folge unseres Podcasts wird wieder eine Interviewfolge werden. Und Holger, ich denke, das darfst du auch ankündigen, weil es auf deine, also weil es deine, deinen Bemühungen folgt.
Ja, gerne. Wir werden in der nächsten Folge ein Interview haben und unser Interviewgast wird Fabian Harloff sein. Vielen von unseren Hörern sicherlich bekannt, nicht zuletzt durch seine Auftritte Ende der 70er bei den drei Fragezeichen und anderen Hörspielen aus dem Hause Europa.
Gut, dass du nicht genannt hast, wo er eine große Rolle hatte, in welcher Serie. Genau.
Nein, denn die ist ja nur als MC erschienen und wir wollen das fast nicht wieder aufmachen.
Ja, insofern sagen wir dann für heute tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns.
Wir hören
Macht's gut. Wir hören uns. Jo. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.